Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Tag des Grundgesetzes fragt heute eine Veranstaltung in Berlin, welche Spuren die Anschläge am 11. September 2001 in der Verfassung und der Gesellschaft hinterlassen haben. Dazu gleich ein Bericht. Außerdem blicken wir auf das Berliner Theatertreffen zurück. Wir schauen, wie die Stimmung auf dem Filmmarkt in Cannes ist und wir berichten über eine Ausstellung des amerikanischen Künstlers Bryce Marden in Basel. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Vor 73 Jahren, am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz in Kraft, eine schon im Namen bescheidene Verfassung, die nach 12 Jahren nationalsozialistischem Terror und einem verwüsteten Europa maßgeblich vom Nie wieder geprägt war. Der Schriftsteller Navid Kermani formulierte es vor 8 Jahren im Bundestag so:
Dieser Staat hat Würde durch einen Akt der Demut erlangt.
Bis heute allerdings ist das Grundgesetz immer wieder ergänzt und moduliert worden. Etwa jeder zweite Artikel wurde verändert. Einschneidend waren dabei Ereignisse wie der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001, der politische und auch kulturelle Zäsur eine Zäsur darstellte. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte fragt heute zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Verfassungsblock nach den verfassungsrechtlichen Spuren von 9/11. Anja Nils fasst zusammen.
Nach dem islamistischen Anschlag auf das New Yorker World Trade Center war die Welt eine andere. Bis heute spüre man die Folgen sowohl in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen als auch in unserer Verfassung und der grundrechtlichen Realität, sagt Maria Scharlau von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Nach 9/11 habe es eine Kaskade an neuen Sicherheits- und Überwachungsgesetzen gegeben.
Von Rasterfahndung über neue Telekommunikationsüberwachungsmöglichkeiten, über mehr Videokameras, über Staatstrojaner für alle möglichen Sicherheitsbehörden. Bereich 2 war, dass sich Deutschland durchaus auch gemein gemacht hat und zum Teil Beihilfe geleistet hat zu den absolut völkerrechtswidrigen Vorgehensweisen der USA.
Eine weitere Folge sei, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Muslime mit Gefahr gleichgesetzt und starker Diskriminierung ausgesetzt wurden und werden, meint der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum, FDP.
Es war eine fatale Neigung in der politischen Auseinandersetzung, die Angst der Menschen zu schüren und sie zu nutzen. Und so, dass sie sagen, also furchtbar, Fremde, Asylbewerber, per se eine Gefahr. Kommen alle mit dem Messer, wir gehen abends nur noch mit Pfefferspray auf die Straße. Also diese Angst zu einem politischen Argument zu machen, war verantwortungslos.
Die verschärfte Terrorismusbekämpfung habe sich deshalb auch erheblich auf die Migrationspolitik niedergeschlagen, sagt Franziska Villmar, Expertin für Asylrecht und Politik bei Amnesty International. Erkennen könne man das anhand von UN-Resolutionen und Erklärungen des Europarats.
Die UN-Resolution, die es gibt, 2001, die erste große Erklärung im Hinblick auf 9/11, hat die Staaten beauftragt, tatsächlich unter anderem effektive Grenzkontrollen zu erlassen und Grenzen stärker zu schützen und auch, dass das internationale Flüchtlingsrecht nicht dafür missbraucht wird, dass terroristische Anschläge begangen werden können. All das führt natürlich dazu, dass in der Politik, wie mit Schutzsuchenden an der Grenze umgegangen wird, sich einiges ändert und das ist dann in der Folge auch passiert.
Die Debatten um die Themen Sicherheit und Terrorismusbekämpfung haben sich dann auch im 2004 verabschiedeten Zuwanderungsgesetz niedergeschlagen, indem zum Beispiel Abschiebungen und die Verhängung von Abschiebehaft erleichtert wurden. Die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, sei nicht mehr uneingeschränkt groß. Das habe man 2015 bei den Flüchtlingen aus Syrien gesehen.
Und dann gibt es so ein kleines Spektrum, wo man sagt, ja, und humanitär haben wir uns auch verpflichtet, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention und natürlich müssen wir auch Flüchtlinge aufnehmen. Aber wenn es zu viele sind aus einem Land, wo auch Terroristen herkommen und zeitgleich sieht man das Erstarken der Dschihadisten beispielsweise in Syrien, dann ist so eine Fluchtbewegung 2015 immer auch mit dieser Brille gesehen worden. Ui, da könnten eben auch Terroristen unter den Geflüchteten dabei sein.
Nach 9/11 sei deshalb diesbezüglicher muslimischer Rassismus in Deutschland zu beobachten gewesen, sagt Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Und da ist politische Bildung absolut in der Verantwortung gewesen. Das haben wir versucht, auch so gut es geht zu tun, deutlich zu machen, dass diese gruppenbezogenen Zuweisungen nicht erfolgen, dass man sensibel mit Sprache umgeht, dass man präzise Sachverhalte beschreibt, ohne jetzt sozusagen den Kontext von Terror und Gewalt kleinzureden. Aber es ist wichtig, dass nicht eben sozusagen Leute darunter subsumiert werden unter diesen Vorwürfen, die öffentlich geäußert sind, die damit nichts zu tun haben.
Infolge der islamistischen Anschlagsserie 2004 und 2005, zum Beispiel in Madrid und London, dem Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo 2015 oder den Fall Amri in Berlin 2016, seien die Gesetze nochmal massiv verschärft worden, kritisiert Gerhard Baum.
Also wir haben in der Bundesrepublik eine permanente sicherheitspolitische Aufrüstung gehabt, seit Jahrzehnten. Und die einzelne Maßnahme war mitunter gar nicht gravierend, aber die Summe hat zu einer Erosion des Rechtsstaats geführt.
Dabei gäbe es kein Grundrecht auf innere Sicherheit, noch nicht mal in einer Diktatur und in einer Demokratie schon gar nicht.
Und man sollte auch den Menschen sagen, ihr lebt in einer Gesellschaft, die nur deshalb frei ist, weil sie risikobereit ist. Freiheit ist mit Risikobereitschaft untrennbar verknüpft.
Anja Nils über die Folgen des Terroranschlags auf das World Trade Center 2001 in Gesellschaft und Verfassung. Das Grundgesetz trat heute vor 73 Jahren in Kraft. Gestern ging das Berliner Theatertreffen zu Ende. Eine Bestenschau der Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, für die aus über 500 Stücken ausgesucht wurde. Der Stückemarkt warf zudem einen Blick auf internationale Bühnenproduktionen. Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer über die wichtigsten Themen der diesjährigen Auswahl.
Also ich finde bemerkenswert, dass sie eine sehr musikalisch und choreografische Auswahl ist. Also in vielen Inszenierungen spielen Choreografie eine große Rolle und Musik. Andererseits werden einfach wichtige Themen verhandelt, Klassismus, Genderfragen, Machtmissbrauch. Aber auch die Pandemie spielt in der Auswahl eine Rolle. Ja, es ist eine große Themenvielfalt.
Für Yvonne Büdenhölzer, die das Festival 11 Jahre lang geleitet hat, war es die letzte Ausgabe. Sie verlässt das Berliner Theatertreffen. Im Juni will die Festivalleitung bekannt geben, wer ihr folgt. Barbara Behrendt fasst die letzten 2,5 Wochen Bühnenmarathon zusammen.
Liebes, wundervoll kritisches Berliner Publikum, wir haben Sie vermisst.
Die Stimmung bei der Eröffnung ist euphorisch. Das Publikum feiert das Festival, das Theater und auch ein bisschen sich selbst. Endlich wieder mittendrin im Diskursrummel der Superlative. Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth beschwört das Theatertreffen als Debattenraum.
Das Theatertreffen sorgt nun dafür, dass sich die Bühnenkunst wieder als treibende Kraft demokratischer Streit- und Verständigungskultur zeigen kann, als Stimme unserer Demokratie. Und das ist kein Luxus. Theater ist Grundnahrungsmittel, ist ohne Wenn und Aber systemrelevant.
Zum Theater als gesellschaftspolitischer Diskursraum bekennt sich auch die Jury mit ihrer Auswahl. Bei der Diskussion zum Festivalabschluss definiert Juror Franz Wille das als Theatertrend generell.
Ich finde vor allem, dass es richtig ist, dass Theater in Zeiten wie den letzten 2-3 Jahren sich genaue Gedanken über die Inhalte macht, die es präsentiert. Ich sehe da schon einen kleinen Trend. Also ich denke, in den 10-15 Jahren zuvor gab es so eine Entwicklung, dass sich ästhetische Regiemarken ausgeprägt haben. Und ich glaube, da hat sich ein bisschen was gedreht und ich kann das nur befürworten.
Dagegen ist erst einmal nichts einzuwenden, nur führt es mitunter dazu, dass mehr woker Diskurs auf der Bühne zu sehen ist als überzeugende Kunst. Bestes Beispiel ist die Dekonstruktion der Schillerschen Jungfrau von Orléans in der Regie von Ewelina Maciniak. Die junge polnische Regisseurin tut sich schwer mit dieser Johanna, die den Männern nur Heilige oder Hure sein darf, und sucht nach der wahren Johanna unter allen männlichen Zuschreibungen. Leider ergebnislos. Also müssen schließlich die SchauspielerInnen aus ihren Rollen treten und ein Pro-Seminar zur Besetzungspolitik veranstalten.
Du spielst die Jungfrau, richtig? Die Hauptrolle. Du darfst hier auf der Bühne stehen, den meisten Text sagen. Warum darfst du das? Weil du aussiehst wie die Besetzung, die sich jeder Tatterkreis vorstellt?
Was? Stehst hier rum, brüllst rum? Ist das alles, was du kannst? Junge Kolleginnen anmachen? Hast du das gelernt auf der Schauspielschule? Weißt du, was dein Problem ist? Dass du in ihrem Alter noch nicht auf so einer großen Bühne stehen konntest. Das ist, glaube ich, dein Problem.
Auch ein amorpher Abend über sexuelle Gewalt ist zu sehen. Inszenierungen zu Klassismus, Identitätspolitik und Kapitalismuskritik. Ästhetisch gelungen bleiben oft jene Ausnahmen, die gerade keine gesellschaftspolitische Agenda vor sich hertragen. Helga Taugs poetisch-musikalischer Abend All Right, Good Night etwa, der das Verschwinden des Vaters in der Demenz mit dem Verschwinden eines Flugzeugs verbindet. Oder die wunderbar sprachverspielte Ernst-Jandl-Revue Humanistä von Claudia Bauer, in der junge Schauspieler Samuel Stoyanov denn auch mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet wird.
Werde Wimmen A so anders, so quite ander, denn an der, wo.
Die ZuschauerInnen geben Standing Ovations und kauften in diesem Jahr ihre Karten übrigens oft kurz entschlossen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise bricht der Server 5 Minuten nach Vorverkaufsstart wegen Überlastung zusammen. Diesmal waren noch am Premieren-Nachmittag Tickets zu bekommen. Die Schreckensvokabel Publikumsschwund macht derzeit an vielen Häusern die Runde. Häufig wird das mit der Pandemie begründet, Abonnenten sind weggebrochen, man ist noch vorsichtig in der Freizeitplanung. Womöglich haben die ZuschauerInnen die Theater in der Pandemie aber auch gar nicht so sehr vermisst, wie jene das gerne hätten. Ein weiterer Grund für die Häuser, Relevanz zu behaupten. Wie wird es weitergehen jetzt, da die Leiterin Yvonne Büdenhölzer das Festival nach 11 Ausgaben verlässt? Viel Gestaltungsspielraum ist Büdenhölzer nie geblieben. Schließlich besorgt die KritikerInnen-Jury das Programm. Deren Auswahl hat sie mit einer Frauenquote in der Regieposition kanalisiert. Auch darüber hinaus hat sie das Theatertreffen mehr in Richtung Diskurs geführt. Die Strukturdebatten zum Theater als Institution sind immens wichtig, überlagern allerdings auch die ästhetischen Fragen. Man munkelt unter Matthias Pees, dem neuen Intendanten der Berliner Festspiele, solle das Theatertreffen international werden, womöglich von KuratorInnen programmiert. Das Ende des Theatertreffens mit seiner KritikerInnen-Jury? Bislang sind das nur Gerüchte.
Barbara Behrendt über das Berliner Theatertreffen 2022, das auch Thema in den Kulturfragen am gestrigen Sonntag war. Das Gespräch mit der scheidenden Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer finden Sie in der DLF-Audiothek. In Cannes ist die Stimmung ähnlich wie in Berlin. Das Filmfestival an der Croisette ist weniger durch Hygienekonzepte als vielmehr wieder durch Schaulaufen auf dem roten Teppich und große Hollywood-Auftritte geprägt. Anlässlich der Präsentation von Maverick, dem neuen Film von Tom Cruise, flogen sogar französische Kampfjets über das Festivalgelände. Trotzdem ist spürbar, dass es so etwas wie die alte Normalität nicht gibt. Denn zur Eröffnung sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der seit 3 Monaten sein Land gegen die russische Aggression verteidigt. Auch hinter den Kulissen ist man nicht unbedingt gelassen, denn das Kino kämpft schon länger gegen Streamingdienste und seit Corona auch gegen Zuschauerschwund. Ein guter Gradmesser für die Stimmungslage ist der Filmmarkt, der Marché du Film. Auf dem hat sich Wolfgang Landmesser umgesehen.
Happy Hour im Deutschen Pavillon. Hier treffen sich in Cannes Produzenten, Schauspieler und Regisseurinnen direkt am Strand bei Rosé und Häppchen. Die Stimmung ist gelockert, alle sind voller Tatendrang nach den Pandemiejahren, die vor allem für das Kino hart waren. Der Stau bei den Kinostarts ist aber noch nicht vorbei, sagt Christoph Müller, Produzent bei Constantin Film in München.
Und das führt zu einer völligen Inflationierung und einer Schnelllebigkeit. Und dieses Jahr noch mal schlimmer, weil durch die Fußball-WM, die November, Dezember stattfindet, 4 Wochen, wo alle Filme eigentlich gestartet werden, startet keiner den Kinofilm und dann gehen alle entweder vorher im Sommer oder danach und da staut sich noch mehr.
Einige für die große Leinwand produzierte Filme werden deswegen voraussichtlich nie in die Kinos kommen. Dennoch glauben die Produzenten hier daran, dass der Kinofilm eine Zukunft hat. Und das liegt auch an Cannes. Hier steht das Filmtheater im Mittelpunkt. Filme, die exklusiv für Streamingdienste produziert werden, sind vom Wettbewerb um die Goldene Palme ausgeschlossen. Kinomacher Christoph Müller glaubt an alte Erfolgsstorys.
Wir werden zum Beispiel Manta Manta 2 drehen. Und wir machen auch die Nibelungensage zum Beispiel, vielleicht auch mal neu verfilmt. Also die Hagen-Siegfried-Geschichte, riesig groß, riesig fett, weil wir da eben auf große Marken aufsetzen.
Gegenüber am Tisch sitzt Produzentenkollege Fabian Gasmia von Seven Elephants in Berlin. Auch er setzt auf Mega-Filmprojekte mit großen Budgets und Starbesetzung. Dadurch wird das Kino attraktiv bleiben, ist er überzeugt.
Aber das große Event, dass man gemeinsam in einem großen Saal in bester technischer Qualität sieht, den Film, über den die Leute reden, wo Elemente drin sind, die man dann nur im Kino bekommt, ich glaube, da gibt es ein Bedürfnis nach wie vor. Manche wollen den Boxkampf halt auch live sehen und nicht im Fernsehen. Manche wollen ins Fußballstadion gehen und es nicht im Fernsehen sehen. Und genauso wird es das Kino unbedingt weiterhin geben.
An Kinotalenten mangle es in Deutschland jedenfalls nicht. Ob der Kinomarkt nach der Pandemie wieder seine alte Größe erreichen wird, ist eher zweifelhaft. Produzent Fabian Gasmier kann das nicht bange machen. Deutsche Filme könnten auch weltweit Erfolge feiern.
Und wenn der Kinomarkt nur noch 70% von Vor-Corona-Zeiten sein sollte, dann habe ich von diesem Markt gerne 1 oder 2% weltweit, weil das immer noch viel, viel größer ist als das, was wir vorher als deutschen Markt hatten.
Am Strand vor dem deutschen Pavillon stehen Gerhard Meixner und sein Kompagnon von der Berliner Produktionsfirma Razer Film. Mit ihren Arthouse-Filmen kommen sie seit über 20 Jahren nach Cannes und haben zum Beispiel Waltz with Bashir, Das Mädchen Bajda oder Paradise Now in die Programmkinos gebracht. Dieses Filmgeschäft wird auch in Zukunft funktionieren, ist der Produzent sicher.
Ich glaube, letztlich geht es darum, irgendwie Filme zu machen, die ihr Publikum erreichen in den jeweiligen Segmenten. Es kann natürlich Mainstream sein, aber auch im Arthouse-Bereich, die das Publikum wieder zurück ins Kino holen.
Aber bis es soweit ist, müssen Gerhard Meixner und Roman Paul in Cannes noch viele Leute treffen. Investoren, Produzentenkollegen, Käufer von Filmrechten.
Es ist ein bisschen auch Casino, es ist ein Spiel. Ja, da geht es dann aber auch in die Vollen. Und also es gibt große Partys, aber die Partys sind immer auch Teil des Geschäfts. Es ist eine merkwürdige Vermischung von privatem Vergnügen und geschäftlichem Erfolg.
Kein Zweifel, das Filmcasino Cannes ist wieder geöffnet.
Wolfgang Landmesser mit einem Stimmungsbericht vom Filmmarkt beim Filmfestival in Cannes. Den amerikanischen Künstler Bryce Marden, Jahrgang 1938, könnte man auch als Forscher zu ästhetischer Wirkung bezeichnen. Denn eigentlich malt er immer wieder das gleiche Bild, nur eben mit variierenden Techniken und Materialien. Manche Bilder mit den für Bryce Marden typischen Schlangenlinien, gemalt mit dünnen Baumästen, wirken daher fast grafisch. Andere haben eine erstaunliche Tiefenwirkung und Leuchtkraft. Ob die Bezeichnung Minimalismus, die im Zusammenhang mit Madens Kunst so oft genannt wird, wirklich passt, sei mal dahingestellt. Das Kunstmuseum Basel zeigt nun in einer Kabinettausstellung über 100 Arbeiten von Bryce Marden. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Die Gestaltung der Chorfenster im Basler Münster war für Bryce Marden ein wichtiger Schritt. Zum ersten Mal versuchte er, seine Farbbahnen, vor allem der Primärfarben, mit einer historischen Architektur in Einklang zu bringen, auf den Lichteinfall und die Form von gotischen Fenstern einzugehen. Dass seine Entwürfe aus dem Jahr 1978 nicht umgesetzt wurden, lag an der theologisch-konservativen Münstergemeinde. Sie stimmte schlussendlich gegen das Projekt. Wahrscheinlich ein Fehler, denn der Künstler hatte sich auf die Stadt eingelassen, sagt Kurator Josef Helfenstein.
Er war nicht glücklich über diese Entscheidung, aber es gibt einen Turning Point in dieser Zeit von der monochromen Fläche zu der Geste in seinem Werk. Interessanterweise kann man das wirklich sehen, wie das in dieser Zeit seinen Ursprung hat.
Die Ausstellung beginnt mit den vielen Entwürfen Mardens zum Münsterprojekt, den Window Studies. Vielleicht war damals die Zeit noch nicht reif. Marden wollte pure, strenge Farbfelder als Kirchenfenster. Gerhard Richters Farbvariationen für den Kölner Dom wirken vergleichsweise spielerisch. Und vielleicht war Marden und ist es noch ein wenig dogmatisch. Seine frühen Ölmalereien sind monochrome, flächige Setzungen, oft in querformatigem Grau oder in sehr gedeckten Farben. Da wird nichts mehr reaktionär dargestellt, da tritt das Bild als eigenes Wesen in Erscheinung, als Ding an sich. Bryce Marden kommt aus dem New Yorker Underground der 1960er Jahre und wie eng der Kontakt zwischen Musik und Kunstszene war, zeigt ein kleiner Film am Beginn der Ausstellung. Marden war zeitweise mit der Schwester von Joan Baez verheiratet und sieht mit seiner Mütze eher wie ein Rockstar aus. Natürlich gab es Kontakte mit der Warhol Factory und den abstrakten Expressionisten. Und die hatten Wirkung, denn neben der minimalistischen Malerei, die pure Flächen zur Selbstbehauptung in den Raum stellte, beschäftigte sich Marden als Zeichner vor allem mit der Linie, die er zu gestisch-expressiven Mustern und Knäueln und organischen Strukturen verzweigte. Die Zeichnungen machen den größten Teil der Ausstellung aus. Sie sind eine Aufforderung, sich meditierend in Aderngeflechte und Baumdickichte und Netzwerke zu versenken, Aber das ist vielleicht schon zu gegenständlich ausgedrückt. Manchmal glaubt man, menschenähnliche, ameisenhafte, organische Wesen zu erkennen, wie in den Zeichnungen von Henri Michaux. Manchmal scheinen es Schriftzeichen zu sein. Ein Zeichen sind wir deutungslos. Und richtig, Marden, der zunächst fast monomanisch Linien zu Strukturen ballte, hat sich ausgiebig mit asiatischer Kalligraphie und Dichtung beschäftigt. In seinen Zeichnungen gibt es sowohl die Naturbeobachtung als auch kühle fernöstliche Schriftzeichen als Referenzen. Die Cold Mountain Studies beziehen sich auf den chinesischen Dichter Han Shan aus dem 7. Jahrhundert. Die kalligraphisch anmutenden Wesen in den Zeichnungen sind kolonnenartig wie Hieroglyphen angeordnet. Das alles hat auf dem Blatt einen musikalischen Rhythmus und der wird in der Ausstellung vorgegeben von dem einzigen großformatigen Ölbild mit dem Titel »The Muses«, Musen. Man sieht chromosomenfadenartig sich schlängelnde und ineinander verwebende Linien unterschiedlicher Farben. Sehr abstrakte Musen sind das, sagt Kurator Josef Helfenstein, aber jedenfalls tanzende Wesen.
Das ist ein Bild, an dem er während mindestens, glaube ich, 3 Jahren gearbeitet hat. Auch dort hat er Schicht für Schicht immer wieder abgekratzt. Also für mich ist es wie ein Sinnbild der Fragilität dessen, was wir als Natur, unsere Erde bezeichnen.
Bryce Marden hat 3 Ateliers in New York, in der Karibik und auf einer griechischen Insel. Er behauptet, man könne den Geist des jeweiligen Ortes in den Werken sehen. Aber vielleicht reicht es ja schon, sich in Mardens grünlich oder bläulich grundierte organische Strukturen zu vertiefen, in den Inner Space. Möglicherweise sind wir da ganz nahe an den Bausteinen unserer Existenz. Oder wenigstens der Kunst.
Kunst von Bryce Marden im Kunstmuseum Basel, ein Bericht von Christian Gampert. In Frankreich formiert sich peu à peu eine neue Regierung. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Eyroggen.
Die neue französische Kulturministerin heißt Rima Abdul-Malak, wurde 1979 geboren und verbrachte die ersten 10 Jahre ihrer Kindheit in Beirut, bevor ihre Familie vor dem Bürgerkrieg ins französische Lyon floh. Das wurde am vergangenen Wochenende bekannt. In Lyon studierte sie Politikwissenschaften und wechselte anschließend an die Sorbonne in Paris. Danach arbeitete sie für verschiedene NGOs. 2012 wurde Malak kulturelle Beraterin des Pariser Bürgermeisters und wechselte dann in die USA, wo sie Kulturattaché der französischen Botschaft in New York wurde. 2019 schloss sich dann eine Beratertätigkeit für den Präsidenten in kulturellen Fragen an. In den vergangenen 2 Jahren engagierte sie sich dort vor allem dafür, Kultureinrichtungen mit verschiedenen Projekten durch die Pandemie zu bringen. Mehr von sich reden machte bislang bei der Besetzung der Ministerposten die Personalie des Historikers Pap Ndiaye, der neuer französischer Superminister für Erziehung und Jugend werden soll. Er ist der Bruder des Schriftstellers Marie Ndiaye und gilt als der Historiker, der in Frankreich die Black Studies eingeführt hat. Vor seiner neuen Beschäftigung war er von Macron zum Leiter des Musée de l'Immigration ernannt worden. Die Reaktionen auf die Besetzung waren unterschiedlich. Während die grüne Feministin Sandrine Rousseau und der linken Politiker Jean-Luc Mélenchon die Wahlen Ndiayes durchaus begrüßten, kritisierte die extreme Rechte wie etwa Éric Zemmour die Wahl aufs Schärfste. Kultureinrichtungen dürften mit der Wahl Ndiayes zufrieden sein, wenngleich sein Ressort kaum Überschneidungen bieten dürfte. Opern und Museen schätzten seine Expertise, wenn es darum ging, Bilder auf ihre rassistische Aussage hin zu überprüfen. Mit der aktuellen Rückgabe von 10 Büchern mit Texten des Philosophen Voltaire wird allerdings nicht die neue französische Kulturministerin beschäftigt sein, sondern das Finanzministerium. Das stand als Eigentümer der Bücher in Form eines Stempels vermerkt. Bisher befinden sich die Bücher in der Berliner Zentral- und Landesbibliothek. Die arbeitet seit 20 Jahren daran, Bücher ausfindig zu machen, die ihren verfolgten und ermordeten meist jüdischen Eigentümern weggenommen wurden, so auch diese Voltaire-Bücher. Die algerische Schauspielerin Shafia Boudra ist im Alter von 92 Jahren in Algier gestorben. Bekannt geworden war sie vor allem durch die Rolle der Mutter in dem Film Hors de la Loi, der im Jahr 2010 auf den Filmfestspielen von Cannes gezeigt worden war. Der Film erzählt das Schicksal dreier Brüder, die durch den Algerienkrieg auseinandergerissen wurden. Der Film hatte damals in Frankreich eine Kontroverse nach sich gezogen, in der vor allem rechte Kreise dem Film eine Korrektur der Geschichte unterstellten. Kurz vor dem Tod Boudras war am vergangenen Freitag der Schauspieler Ahmed Benaissa gestorben, der in dem Film die Rolle einer der Brüder innehatte.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Eirocken. In der Ukraine gab es ein erstes Urteil gegen einen russischen Kriegsverbrecher. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Sandra Schulz. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.